He's just ready to ramble. Ready to ramble. It's just interesting.
Hallo und grüß euch bei der ersten Folge von Ich gleich, ein Podcast über Forschung, Gesellschaft und alles, was Südtirol bewegt. Mein Name ist Marc Röckler und ich sitze da in der Eurek mit einem sehr langjährigen Freund von mir, dem David Gruber, der Astrophysiker ist, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Planetarium Südtirol und vielleicht besser bekannt als DJ of the Universe. Hoi David.
Hallo, grüß dich Marc. Und an meiner Seite meinem Kompagnon in Spee, der Marc Röckler, Rechtswissenschaftler und Mitarbeiter am Institut für Minderheitenforschung da an der Eurak, der so mehr oder weniger als Gastgeber fungiert für die heutige erste Ausgabe von der neuen Südtiroler Podcast in Südtirol.
Und ja, wir sitzen heute zusammen, trinken vielleicht ein Bier oder was und reden eben über alles, was uns gerade interessiert. Oder David?
Ganz genau. Also die Idee von den Podcast war eigentlich, dass wir ein bisschen was reden, diskutieren, was in Südtirol so passiert, aus Sicht eigentlich von zwei Wissenschaftlern, sagen wir mal. Nicht?
Also ja, Privatpersonen.
Privatpersonen und Wissenschaftlern, dass wir das einfach so ein bisschen kommentieren, weil Tanto, wir hätten ihn sowieso getroffen auf ein Bierle und wieso das nicht aufzeichnen. Ja,
wenn es sein muss. Nicht,
und alle teilhaben lassen dann in so einer Güssen. Ja,
das wunderbar, so ein das hat Südtirol gebraucht.
Genau, das hat noch gefallen in der Südtiroler Medienlandschaft. Weil man gesagt hat, von Bierle, das ist eigentlich so ein bisschen die Idee gewesen, einmal ein neues Bierle zu probieren, zu verköstigen. Ich war heute wieder bei der Gastrodrink in Bozen, wenn ich da ein bisschen Schleichwerbung machen darf. Da gibt es ganz gute Handwerksbier, also Bier Artigianale halt. Und mitgenommen zum Start für die Folge, für die nächste Stunde schauen wir an, werden wir nicht durchkommen, aber ein paar haben noch in der Hinterhand, ist von der Birrificio Retia, also Retia geschrieben, es Lemon Fever. Das klingt jetzt ein bisschen nach ein Radler, aber mir ist versichert worden, das ist kein Radler, das ist eine Berliner Weiße, ich weiß nicht, wie das etwas sagt, Berliner Weiße.
Nein, aber David, wenn du wirklich guter Feind bist, dann schenkst du jetzt einfach auf und redest nicht mehr so viel.
Ja, machen wir mal auch. Leute, zu Info, die Berliner Weiße ist eine ganz, Achtung, jetzt mal. Die Berliner Weiße ist eine ganz eigene Art, ein Bier zu brauen. Normalerweise wird es ja mit Hefe gegärt, in dem Fall hat man auch Milchsäure dazu getan. In dem Fall mehr oder wenig, jetzt müssen wir mal den ausschenken. Wow. Mir ist empfohlen worden, mit denen anzufangen.
Nicht schlecht.
Und nachdem ja da auch ein sehr professioneller Podcast sein, das sechste Jahr allein schon in unserem Logo und einer Aufzeichnung
und dann einer
Tonqualität, haben wir natürlich auch uns für unseren Tontechniker, wir sind nämlich da zu dritt, Simon darf da auch mittrinken natürlich. Ja, Marc, nachher.
Zum Wohl. Wohl. Zum Wohl.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Cheers.
So, aber jetzt kommen wir noch langsam zum Sukkus.
Genau, also der Sukkus eben. Ein bisschen Wissenschaft. Wir haben so verschiedene Segmente. Da werdet ihr jetzt im Laufe der nächsten 40 Minuten noch hören, was das genau für Segmente sein. Wir versuchen, die zu wiederholen. Wir sind natürlich auch auf ein paar Feedback gespannt, ob das gefällt oder nicht gefällt. Das könnt ihr uns noch sagen. Wir werden das dann flexibel adaptieren. Ganz kurz vielleicht noch dafür erwähnen zum Dialekt, falls euch das jetzt wundert. Wir haben lange darüber diskutiert, ob Dialekt oder nicht, aber ich glaube, wir sind ein bisschen zugänglicher, nicht? Oder?
Ja, und uns am Port zum Deutsch.
Das und geht. Weiß, genau, würde ich sagen. Lass uns losgehen, gut. Oder?
David, du hast gesagt, weil wir haben gesagt, einmal tun wir ein Paper vorstellen und du hast die Ehre, das in der ersten Sendung zu übernehmen. Jetzt bin ich natürlich schon ganz gespannt, von was du heute reden wirst.
Ja, genau. Also als erstes Segment, was wir da haben bei unserem Podcast, nennen wir es mal Paper-Vorstellung, im Mangel an besseren Worten. Und es soll ja ein bisschen so Forschung sein, was er zumindest als Südtiroler Bezug hat. Bei der Astronomie ist das natürlich sehr, sehr schwierig. Es gibt wenige, vor gut wie keine astronomische Forschung in Südtirol. Aber durch ein Paper.
Gehen bei uns die ganzen Stars im Land.
Astronomisch?
Ja, ich weiß Stars im
Land? Nein, ein Paper ist rausgekommen letztes Jahr im Juli von einer Südtiroler Astrophysikerin namens Elise Furlan. Wenn ich mich eben richtig erinnere, hat sie Bozner Wurzeln, bin mir nicht ganz sicher, arbeitet am Caltech. Und der hat ein Paper geschrieben über Exoplaneten, beziehungsweise ein Paper, was ein bisschen die Problematik aufzeigt, wie man Planeten um andere Sterne entdeckt. Zunächst eben zum Hintergrund, damit wir alle auf der gleichen Wellenlänge schwingen, sozusagen. Unsere Sonne hat Planeten, darunter ist die Erde, wir haben insgesamt 8, das sind nimmer 9, wie man früher noch gelernt hat, falls es geil mag.
Ja,
nimmer 9, also seit 2006.
Pluto, Wismut.
Ja, Wismut. Alle hassen Pluto. Und unsere Sonne ist halt ein Stern von ganz vielen im Weltall. Jetzt braucht man auf nach da schauen, sieht man viele Sterne. Und man hat seit jetzt bald 25 Jahren, weiß man, dass diese Sterne da oben eben Sonnen sind. Nicht? Also unsere Sonne ist ein Stern und alle Sterne sind Sonnen. Und was man sich dann auch gefragt hat, haben diese Sonnen auch Planeten, wie unsere Sonne? Und tatsächlich ist man vor 25 Jahren fündig geworden.
Erst vor 25 Jahren?
Ja, ist eigentlich vor kurzer Zeit, wobei interessant auch dort zu erwähnen, diese Idee ist nicht ganz neu. Der Giordano Bruno, ein italienischer Philosoph, nicht, Gelehrter gewesen, der hat es auch schon behauptet, ist aber deswegen auf dem Scheiterhaufen gelandet, weil das wollte die Kirche natürlich nicht hören, dass es da einen anderen Planeten gibt. Also der ist verbrennt worden, deswegen. Also das muss man sich mal überlegen. Okay.
Also willst du damit sagen, dass die Verfasserin von dem Paper jetzt Glück gehabt hat? In modernen Zeiten.
Ja. Ja, sozusagen hat sie Glück gehabt, dass sie in modernen Zeiten lebt. Was hat Elise vor lang gemacht? Du hast nur etwas zu sagen, das, was eben dieses Paper dann einspielt, ist, wenn wir zum Himmel schauen, dann meinen wir, das sind alles einzelne Sterne. Nicht? Da ist einer, da ist einer, da ist einer. In Wirklichkeit hat sich aber herausgestellt, dass fast 70%, also 7 von 10 dieser Sterne, die wir am Himmel sehen, sind sogenannte Doppelsterne. Die kommen sozusagen im Pärchen. Also die werden gleichzeitig geboren, bleiben ein Leben lang zusammen. Und das ist erstaunlich viel. Das sind, und jetzt kann man sich überlegen, warum sieht man das nicht? Ja, das sieht man deswegen.
Lichtverschmutzung.
Ja, ein großes Problem. Hell hat aber eher damit, dass Lichtverschmutzung bewirkt, dass ich insgesamt weniger Sterne sehe. Das Doppelsterne, die sehe ich deswegen nicht, weil die so klein beieinander sind, dass mein Auge das nicht auflösen kann. Das heißt, ich bräuchte dann ein Teleskop, nicht wegen der Vergrößerung, sondern wegen der Auflösungsvermögen, und das kann es dann wieder unterscheiden in zwei Sterne. Insofern ist unsere Sonne zum Beispiel eine Ausnahme, muss man sagen. Also eigentlich sind die meisten Sterne Doppelsterne. Und das ist aber sehr schwierig aufzulösen, nicht, mit diesen Teleskopen. Und wie entdeckt man diese Planeten um andere Sterne? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die Möglichkeit, was sich die Elise Forlando umgeschaut hat, nennt sich die sogenannte Transit-Methode. Mhm. Kann man sich ganz leicht vorstellen, man hat einen Stern und wenn jetzt da um diesen Stern ein Planet herumkreist, was passiert? Durchs Vorbeilaufen zwischen mir und dem Stern wird dieser Planet ein bisschen Licht
durchlassen.
Nein, nicht durchlassen. Es kommt ein bisschen weniger Licht insgesamt durch.
Ja.
Und durch diese Lichtabschwächung kann man dann relativ gut bestimmen, wie groß der Planet sein muss.
Mhm.
Nicht? Weil der Planet muss eine gewisse Größe haben, um eine gewisse Lichtmenge abzuschlucken. Im Prinzip kann man sich das vorstellen wie ein Mini-Sternenfinsternis.
Mhm.
Wirklich mini, weil stellen wir uns vor, eine Straßenlampe in 4 Kilometer Entfernung und davor fliegt eine Stechmücke. Das wäre die Abschwächung nicht von so einem Planet um einen anderen Stern. Und
also da muss man ganz genau hinschauen.
Da muss man wirklich ganz genau hinschauen. Das machen eben nicht mehr Menschen, das machen eigene Weltraumsatelliten, wie ein Kepler-Satellit zum Beispiel. Mhm. Die schauen sich das so an. Jetzt, um aber zu bestimmen, wie groß der Planet ist, muss ich ja vorher wissen, wie groß ist überhaupt der Stern, beziehungsweise was ist sein Lichtoutput. Weil er muss ja vorher wissen, sonst kann ich nicht Rückschlüsse ziehen auf dem Planet. Und nachdem jetzt viele Sterne oder Doppelsterne sein, könnte es eben sein, dass viele Planeten eben um einen Doppelstern herumkreisen. Nicht um einen Doppelstern an sich, sondern um einen von den zwei.
Mhm.
Jetzt logisch, wenn ich das nicht weiß, dann sehe ich, okay, der Planet tut ein gewisses Lichtoutput eindämmen, also gibt einfach weniger.
Klar.
Aber wenn da aber zwei sein, dann muss der Planet ja größer sein, um die gleiche Menge Licht zu blockieren.
Ja.
Soweit.
Verstanden.
Folgst du mich?
Ja, nein, ich bin noch voll bei dir.
Eben, und deshalb sieht sich das, die Elise Forlan hat sich das als Erste eben umgeschaut. Welchen Einfluss das eben hat. Also das Problem hat sich, mit dem hat sich niemand befassen.
Mhm.
Und das ist eben eine Publikation, die ist eben rausgekommen im Sommer letztes Jahr, also Juli 2017, im Astrophysical Journal. Das ist eines von den renommierteren Journals in der Astrophysik. Da gibt es 4, 5, aber das ist eines von denen, wo man publizieren will, so mal die seriöse
Super.
Astronomie.
Ja.
Und eben, der hat aufgezeigt, dass tatsächlich bei dem Sample, bei den Proben, was ich sich umgeschaut hat, sind ein paar dabei, wo das nicht berücksichtigt worden ist. Das heißt, man hat sehr wahrscheinlich die Größe dieser Planeten unterschätzt.
Klar. Ja. Ja, interessant.
Und die Folge dessen ist aber, dass wenn ich das unterschätze, dann habe ich ein Problem, ich will ja herausfinden, was ist das für ein Planet, wie schaut der aus? Und ja. Ich muss daraus muss ich die Dichte bestimmen.
Ja, absolut.
Wie der dichter ist, man kann nicht sagen, okay, das ist die Dichte ungefähr wie die Erde, dann weiß ich, okay, ist ja eher ein felsiger Planet, heißt man so mal.
Und war interessant
natürlich. War interessant aus Sicht so von der Astrobiologie, wenn ich sage, genau. Gibt es da Leben oder keine Ahnung was. Und wenn der logisch viel, viel größer wird, dann hat er eine geringere Dichte bei gleichbleibender Masse und dann ist das Problem, dann könnte es ein Gasplanet sein, wie der Jupiter. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, irgendwas zu finden, was lebt, natürlich sehr, sehr gering. Ja. Das heißt, man muss eben sehr genau wissen, um welche Sterne kreist diese Planeten um Rückschlüsse zu ziehen zu können, wie groß ist der? Und aufgrund von der Größe danach kann ich dann auch eben die Masse bestimmen.
Okay, super.
Ja. Und das hat sich eben umgeschaut und hat eben sozusagen die wissenschaftliche Gemeinschaft in dem Fall aufmerksam gemacht, liebe Leute, in Zukunft passt auf, bitte, das müssen wir besser berücksichtigen.
Okay, nicht?
Also tolle Arbeit.
Tolle Arbeit von richtig, der Frau Forlan, ja.
Genau.
Und, wo ist die Frau Forlan tätig?
Forlan lebt und arbeitet in den USA, in Kalifornien, beim Caltech, California Institute of Technology, also eines von den renommierteren Universitäten und Forschungszentren der Welt, eigentlich gerade auch was Astrophysik betrifft.
Okay, genau. Danke.
Du, Marc.
Ja, du hast doch sehr viel Mühe gegeben da beim ersten Paper, weil es sich auch in Bezug.
Ja, zumindest mal zu finden. Jetzt beim zweiten Folge wird das wahrscheinlich schon schwerer.
Aber was super, muss ich jetzt nachlegen,
oder? Du musst nachlegen und nachdem wir da die perfekte Überleitung eben haben, nachdem wir da jetzt von Doppelsterne ein bisschen geredet haben, lieber Marc, wie schaut denn das aus?
Nicht wirklich. Ich glaube, ich weiß jetzt, was jetzt
gibt. Dinge mit einem Doppelpass, nicht?
Mit der Doppelstaatsbürgerschaft.
Mit der Doppelstaatsbürgerschaft. Ja.
Super Überleitung, danke, Brauer. Brauer, wirklich Applaus für die.
Ich nehme mal einen Schluck.
Ja, jetzt schmeckt es gleich weniger gut. Nein, ich habe mir ja schon erwartet, dass wenn du mit Doppelsternen anfängst, dass das natürlich eine Überleitung ist, nachdem das Thema ja in aller Munde in Südtirol im Moment ist. Was man dazu sagen muss, es wird sehr stark polarisiert im Moment. Man sieht, das ist ein Thema, das die Menschen in Südtirol, aber nicht nur in Südtirol, stark im Moment eben wirklich trifft. Es trifft die Leute, kann man vor. Und ich glaube, wenn wir jetzt darüber reden, dann probiere das zumindest ein bisschen, wenn es möglich ist, sozusagen zu kontextualisieren. Und ich will einmal damit anfangen, dass also die Möglichkeit einer Doppelstaatsbürgerschaft in Europa nichts Besonderes ist. Also ganz im Gegenteil, Doppelstaatsbürgerschaften in Europa sind ein Trend. Und zwar,
es wird eher von den Staaten nicht gewünscht, dass sie ihre Bürger zweite Staatsbürgerschaft haben.
Ja, es stimmt. Also viele Staaten haben das effektiv nicht, so wie Österreich auch. Also Österreich hat eben nicht die Möglichkeit, eine Doppelstaatsbürgerschaft zu schaffen. Außer eben haben sie im Gesetz also eine Möglichkeit für Opfer des Nationalsozialismus. Aha. Aber grundsätzlich gesehen, ist eigentlich ein europäischer Trend, der auch ein bisschen durch Globalisierung und eben, du hast Migrationsbewegungen starke, die ja in Europa sind, eigentlich jetzt ein bisschen eben stärker vorkommt. Und das beste Beispiel ist eigentlich Ungarn und Russland, also Viktor Orban und Putin, die das auch ganz stark natürlich aus politischen Gründen machen. Viktor Orban hat den verschiedenen ungarischen Minderheiten, die ja in der Slowakei, Rumänien, Serbien und der Ukraine sind, diese Möglichkeit gegeben, eben für eine Doppelstaatsbürgerschaft anzusuchen. Und Putin hat das gleiche aus politischen Gründen im Kaukasus gemacht.
Hat dann Orban jetzt im konkreten Fall als Interesse jetzt, hat er das unterwandert, dann die, sagen wir, die ungarische Souveränität, die slowakische Souveränität, nicht? Weil kann er das ohne Zustimmung vom anderen Staat machen?
Nein, also eben, wie gesagt, das vielleicht kommen wir auf das später zu sprechen. Ja. Natürlich haben die verschiedenen Länder dann auch unterschiedlich reagiert. Und das wollte ich eigentlich erst später besprechen. Okay. Vielleicht vielleicht hat auch Österreich ein bisschen einen Fehler gemacht, dass sie eben nicht auf dem diplomatischen Wege auch das erste mit Italien besprochen haben. Wobei man sagen muss, dass Italien eigentlich seit 1992 selbst diese Möglichkeit einer Doppelstaatsbürgerschaft vorsieht. Nämlich, dass vor allem die ganzen Auswanderer, die nach Südamerika, vor allem Argentinien, ausgewandert sind, die haben eben die Möglichkeit, die italienische Doppelstaatsbürgerschaft zu haben. Deswegen in Italien seit 1992
gibt's das schon.
Ist das nichts Neues sozusagen. Mhm. Auch selber die Forderung nach der Doppelstaatsbürgerschaft in Südtirol, oder also das Thema Doppelstaatsbürgerschaft ist auch schon ein relativ alter Hut, den hat lange Zeit auch die SVP vorangetrieben und gesagt, es wäre eben wichtig, diese Doppelstaatsbürgerschaft. In den letzten Jahren ist es dann eher, waren sozusagen die, die Sprachrohre dieser Forderung mehr die Oppositionsparteien. Und auch die ÖVP war nie total kritisch, aber auch dort in den letzten Jahren hat eben ganz stark die FPÖ sich das auf die Fahnen geschrieben. Und eben jetzt hat das in einem Koalitionsabkommen auch dann eben Platz gefunden. Was ich noch sagen möchte zu den Auswirkungen, was macht überhaupt so eine Doppelstaatsbürgerschaft aus? Also im Grunde hat diese Doppelstaatsbürgerschaft fast nur symbolische Wirkung. Wieso? Weil natürlich Italien und Österreich sind beides Mitgliedstaaten der Europäischen Union und sozusagen deswegen ist ja auch die Freizügigkeit in der EU gewährleistet. Plus hat ja auch Österreich bereits Rechte eingeführt, die eben die Südtiroler
speziellen Nummern
gleichstellen. Und deswegen eben de facto ändert sich nicht viel.
Das heißt, unterm Strich stirbt ein Baum für mich und die anderen.
Nein, also so krass würde ich es jetzt nicht sagen, weil ein Vorteil oder eine Auswirkung hat, ist natürlich das nationale Wahlrecht. Also dass dann eben sozusagen als Doppelstaatsbürger du natürlich auch das Recht hast, in Österreich zu wählen. Also das ist die einzige wirkliche Auswirkung und natürlich, was halt damit auch zusammenhängt, also diplomatische Vertretungen, wobei die in der EU natürlich auch eben sind ja nicht wirklich relevant, weil als EU-Bürger du ja auch diplomatische Vertretungen von anderen Ländern nehmen kannst. Aber im Grunde eben hat es hauptsächlich symbolische Wirkung und eben, wie gesagt, der einzige Vorteil ist eigentlich das Wahlrecht. So, das, um das Ganze eben mal ein bisschen neutraler anzusehen.
Ja, weil irgendwie ist schon ein bisschen so mitgekriegt, gar nicht. Ich glaube, das haben wir alle ein bisschen gelesen in den Medien, nicht, dass praktisch die eine Sache, was eben gesagt worden ist, dass das die Südtiroler mit deutschsprachigen beziehungsweise ladinischen Sprachzertifikat oder wie sagt man, Sprachgruppenzugehörigkeit beantragen dürfen. Nicht, das ist, soweit ich verstanden habe, also, in der Koalitionsabkommen so drin.
Genau, also es ist schon. Warum ist das eben dann jetzt überhaupt so, wird das so streng diskutiert und warum eben sind da so viele verschiedene Ansichten? Ich würde eben gerne die Formulierung aus dem Koalitionsabkommen kurz dir vorlesen, weil genau um die geht's ja auch. Also dort steht, im Geiste der europäischen Integration und der Förderung einer immer engeren Union der Bürgerinnen und Bürger der Mitgliedstaaten wird in Aussicht genommen, den Angehörigen der Volksgruppen deutscher und ladinischer Muttersprache in Südtirol für die Österreich auf Grundlage des Pariser Vertrages und danach vor allem später in Praxis die Schutzfunktion ausübt, eben zusätzlich zur italienischen Staatsbürgerschaft die österreichische Staatsbürgerschaft zu erwerben. Und eben, wie du richtig davor gesagt hast, eben, es geht um eben die Angehörigen der Volksgruppe deutscher und ladinischer Muttersprache. Mhm. Und wie du weißt, ist in Südtirol eben das ist so, dass die Deutschen und die Ladiner, wer sind die? Wir haben eben das System von Proporz und der Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung. Und es ist eben so, dass jeder von uns, auch wir natürlich, uns erklären können und müssen.
Müssen?
Ja, wenn wir zum Beispiel eben eine öffentliche Stelle für gewisse Förderungen und so weiter und so fort. Aber eben, es ist eine Willenserklärung und keine Wahrheitserklärung. Mhm. Also sprich, ich kann mich erklären, wie ich möchte. Ich kann mich Deutsch, Italienisch, Italienisch erklären und das ist auch in Ordnung so. Und wir wissen auch, dass in der Praxis auch oft so gehandhabt wird, dass italienische Mitbürger sich als Deutsch erklären und umgekehrt. Einfach, weil es natürlich auch eben oft für die Stellenvergabe eben
von
gewisse Vorteile hat.
Wie oft kann man das wechseln?
Und so weiter. Es ist so, dass grundsätzlich, also für statistische Zwecke wird alle 10 Jahre bei der Volkszählung eingenommen, eben um die Stärke der Sprachgruppen zu erklären. Ja. Und dann eben die persönliche, die kann mittlerweile jederzeit abgeändert werden, aber hat eine Wirkung von 24, es wird erst nach 24 Monaten aktiv.
Ah, okay.
Genau. Also, dass man eben nicht als Opportunität
jederzeit
kann. Okay. Ja. Okay. Und, aber zurückzukommen zur Staatsbürgerschaft. Also, wie gesagt, es ist schwer herauszufinden, erstens, wer sind die Deutschen, wer sind die Ladiner? Und eben, die Sache ist halt die, dass es halt sehr auf die ethnische Komponente abgeht. Und eben zum Beispiel in Altösterreich natürlich viele auch italienische Familien auf diesem Territorium gelebt haben, die laut dieser Formulierung eben nicht den Zugang haben. Okay. Das Zweite, was aber vielleicht für noch, jetzt noch nicht noch wichtiger, aber auch ein wichtiger Aspekt ist, eben es wird von den Deutschen und den Ladinern, also Angehörige der Volksgruppen deutscher und ladinischer Muttersprache in Südtirol gesprochen. Wir haben auch im Trentino, haben wir natürlich auch gerade im Ladiner, eine große ladinische Community und auch sozusagen Deutsche, wenn schon klein, die Zimbern und so, deutsche Sprachinseln. Aber vor allem eben die Ladiner, für die ist es natürlich ein Problem, dass die laut dieser Formulierung eben nicht, eben nicht unbedingt genannt werden. Und ja, eben, also das ist einmal ein Problem. Eben davor habe ich schon angesprochen, vielleicht hat es Österreich auch nicht ganz ideal gelöst, eben weil man vielleicht Italien vorab, zumindest auf diplomatischer
Ebene, stärker
involvieren kann. Man hat das Gefühl, das ist eben nicht passiert, aber es ist auch schwierig von außen zu beurteilen, muss man auch dazu sagen. Und das Dritte ist eben, es ist einfach schwierig vorauszusehen, wie das Ganze jetzt implementiert wird, eben über die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung oder auch über die Register, aber auch das wird schwierig.
Aber kann nicht Österreich ganz pragmatisch vorgehen und sagen, es wird jetzt ein Pass, ja gern, aber es müsste eine Deutschprüfung ablegen?
Ja, wie gesagt.
Kann der Österreich einfach Richtlinien festlegen, wenn sie für sie und für ein Verfassungsgericht in Ordnung sein?
Rein theoretisch schon, weil es natürlich Österreich in dieser Angelegenheit souverän agiert und deswegen schon, wobei eben, wie gesagt, also das natürlich schon gewisse Prozeduren gibt, die normal angewendet werden und deswegen, es ist jetzt wirklich interessant, wie wird es weitergehen und in welcher Form wird das Ganze ablaufen und ob sich das Ganze wirklich bewahrheitet oder ob sich das dann verläuft.
Je nachdem, welche Partei man bei uns fragt, geht es mal ganz schnell und mal wird es noch ein bisschen lauer. Ne?
Ja, also man merkt einfach jetzt, wenn man überhaupt medial das Ganze folgt, dass natürlich die Akteure, die medialen, vor allem die Parteien sind, die das eben in die eine oder andere Richtung kommentieren. Mhm. Aber eben auf alle Fälle ist einfach zu schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt.
Leino, zu meinem Verständnis, du hast jetzt gut erklärt, nicht, aber was ich mir frage, ist, nachdem ja Trentino, Südtirol, seinerzeit Teil war vom österreichisch-ungarischen Kaiserreich, nicht, müssten ja eigentlich die Trentiner das gleiche Recht kriegen, aber offensichtlich kriegen sie es nicht, also laut der Formulierung. Die haben eigentlich keine Chance, nicht, dass dann, weil es entscheidet letztendlich Österreich und fertig. Auch wenn sie nachweisen könnten, die Trentiner, sie hätten irgendwelche Verwandten gehabt damals, was eh schon schwierig genug ist, aber stell dir mal vor, sie könnten es, die hätten trotzdem kein Recht, weil es bezieht sich auf die Provinz und nicht auf die Region.
Nein, also wie gesagt, laut der Formulierung sprechen wir jetzt von Südtirol und in dem Fall Trentino. Die Provinz und nicht die Region, okay. Wobei eben deine Frage natürlich legitim ist, aber da müsste man eben eine Diskussion aufmachen. Theoretisch können die Slowenen dann auch eine Doppelstaatsbürgerschaft kriegen und so weiter und so fort. Also wenn man schaut, natürlich die Größe von Altösterreich, dann kommen da nicht nur die Südtiroler.
Aber das ist ja ein bisschen scheinheilig eigentlich. Also im Sinne von, was ist jetzt zum Beispiel, wenn ein Südtiroler Deutschsprachiger Südtirol geht ins Trentino wohnen, hat zusammen seinen Wohnsitz. Darf der auch? Warum schon? Wie wäre das noch gewesen? Oder?
Im Moment, wie sich die Formulierung und wie sich das die Akteure vorstellen, eigentlich nicht. Aber eben, wir werden sehen, wie es.
Weil wie definieren wir das? Was ist ein Südtiroler?
Eben, wie gesagt, sie sprechen ja nur von den Deutschen, also den Angehörigen der Volksgruppen deutscher und ladinischer Muttersprache in Südtirol. Also Südtirol, die Provinz und eben Deutsche und
Ladinische. Das heißt, ein Peruaner, der nur Deutsch lernt, der daher wohnen kommt und seinen Wohnsitz für x Jahre hat, darf in Österreich einen Pass beantragen.
Ist zu schauen, aber eben, wie sie es in der Praxis umsetzen wollen. Aber rein theoretisch natürlich, wenn er sich Deutsch deklariert, dann könnte er das.
Wenn es über die Sprachgruppen Zugehörigkeit erklärt
wird. Genau, ja.
Das heißt, da wissen wir eigentlich noch gar nichts. Also die Spielregeln sind da eigentlich in Wirklichkeit noch nicht wirklich bekannt.
Wie gesagt, es ist schwierig abzusehen, wie das Ganze implementiert wird. Ich kann jetzt keine konkrete Antwort auf das geben. Weil, wie gesagt, wir haben die Formulierung im Abkommen und alles Weitere zeigt uns die Zukunft.
Okay, also ein Thema, auf das wir wahrscheinlich zurückkommen werden. Nicht?
Ja, also ich meine, es gibt jetzt natürlich verschiedene schon Ideen, die herumschwirren, aber mhm. ich glaube, es ist schon für uns nicht seriös, wenn wir die da schon kommentieren mhm. oder irgendwas, weil effektiv das, was wir haben, ist diese Formulierung und okay. der Rest wird sich zeigen einfach.
Okay, also so schnell kippt man also vom Doppelstern zur Doppelstern.
Ich sehe, eben, du hast mir da was eingepackt, weil irgendwie haben recht, ich kann mit einem gemütlichen Thema starten, aber. Das
gleich polemisieren.
Es kommt alles
zu. Es war leicht schlechter gegangen, wenn wir mit Wolf und Bär gestartet wären, ne?
Genau, Wolf und Bär.
Hast du ja mal.
Wer was? Nein, vielleicht. Vielleicht machen wir das noch in die nächsten.
Sternbild großer Bär, halt, könnt ihr, mit dem könnt ihr jetzt weitermachen. Das war vielleicht überall. Nein, nein. Lass mich bleiben. Gut, Marc. Ich habe da so einen kleinen, du hast das eigentlich gemacht, dankenswerterweise, so einen kleinen Spielplan oder sagt man, einen Showplan oder Storyboard.
Storyboard,
genau. Storyline. Als nächstes wäre, was machen wir als nächstes? Social Media Tipps habe ich da als Segment.
Ja, David, hast du was?
Ja, also unter Social Media Tipps, was wir da geschrieben haben, da machen wir alles Mögliche, was sind so vielleicht ein bisschen online als Digital Natives, heißen wir jetzt einmal, nicht unterkippen. Wir sind beide auf Twitter unterwegs, Facebook auch ein bisschen und sind halt in diesen Foren und überall unterwegs.
Ja, man muss schon dazu sagen, dass einfach, ich glaube, als Leute, die in der Forschung tätig sind, ist natürlich das Internet immer mehr Quelle und wird immer wichtiger.
Und für die Forschungszwecke ist es sehr wichtig. Und falls man mich jetzt nicht sieht, ich mache halt meine Finger, Gänsefüßchen oben und unten. Forschungszwecke.
Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meistens ist es bei mir so, dass wenn ich mal eine Schreibblockade habe oder was, dann... Geh für Forschungszwecke ins Internet.
Also auf Twitter Folgendes gefunden, folgende Perle, sagen wir mal, was mir wirklich zum Lachen gebracht hat. Der Andreas Böder ist ja auch auf Twitter unterwegs, ist, sagen wir, hin und wieder schreibt dort was.
Heute bist du schon politisch unterwegs. Du wolltest bei dir die Doppelsterne abhaken und dann...
Und dann geht es an die Folge, also sprengen wir noch die
Superwelt. Wir werden nicht immer so politisch sein.
Nein, aber in dem Fall ist es eine gar nicht politische Wirklichkeit.
Okay, bin ich gespannt.
Wobei, die Politik könnte man da einbringen. Auf jeden Fall, Andreas Böder twittert eben im Januar, Mitte Januar hat er getwittert auf die Aussage von Bischof Ivo Musa, der sich damals dazu geäußert hat, Fake News sind eine Pest. Also er twittert sozusagen das Bild von ich glaube, es ist Südtirol News, twittert das Bild mit der Headline und Foto von Bischof Ivo Musa.
Vielleicht kannst du nur kurz sagen, wieso er das getwittert
hat. Ja, genau, das twittert er und er schreibt eben da dazu, eben das ist eben vielleicht das, warum ich das als Twitter-Woche vielleicht highlighten will. Fake News sind eine Pest, sagt die katholische Kirche, die seit 2000 Jahren ununterbrochen die Wahrheit predigt. Und das haben sie ziemlich witzig gefunden, nicht? Also auf aller Sintiki Parla Art, nicht? Also der Böder kritisiert sozusagen die katholische Kirche oder in dem Fall sogar den Bischof Ivo Musa. Nicht?
Okay, aber ich wollte noch fragen, um das auch wieder unterzubringen, warum hat Bischof Ivo Musa gesagt, Fake News sind eine Pest? In dem Zusammenhang?
Sell ist gut, weil ich glaube, du mit dem kannst du dich ja grundsätzlich identifizieren. Ne? Weil das Fake News ein Problem sein. Ich meine, dass sich überhaupt ein Bischof politisch äußert, finde ich persönlich schon mal sehr bedenklich.
Ja, über das können wir reden. Also grundsätzlich, was auffallend ist, finde ich, in Südtirol, oder hat jetzt eben gerade was unserem Bischof anbelangt, dass er sich doch in letzter Zeit sehr stark auch gesellschaftspolitisch einbringt.
Ja, aber das gehört von mir sehr nett. Das ist nicht seine. Also, privat von mir aus soll er sich äußern, wie er will, hat er das gleiche Recht, aber als Vertreter, als oberster Vertreter in Südtirol, der katholischen Kirche, Kirche hat nicht politisch zu sein. Wir arbeiten darauf hin, dass Kirche und Staat getrennt sein sollen. Dann hat eigentlich ein Bischof aus meiner Sicht...
Also ich gebe dir recht, dass Kirche grundsätzlich nicht politisch sein soll, aber auf der anderen Seite finde ich es doch wichtig, dass die Kirche, die doch bei uns in Südtirol noch eine sehr, sehr wichtige Institution ist, sich in gesellschaftsrelevanten Themen einbringt. Zum Beispiel eben in dem Fall finde ich ja, dadurch, dass er sagt, Fake News sind keine Best, ist jetzt wirklich, ich meine, da geht er mehr auf den Missstand ein, der einfach in den letzten Jahren Einzug gehalten hat, dass wirklich Falschmeldungen
zu Konflikten führen. Jetzt passt es da von der Aussage her, vielleicht stimmt es mit deinem Ding überein, aber stell dir vor, sag irgendetwas anderes, was konträr ist zu deiner moralisch-ethischen Einstellung. Ich sage von mir sagen, auch wenn es jetzt vielleicht etwas ist, mit dem ich identifizieren kann, nicht unabhängig davon, ob ich Katholik bin oder nicht, hat einfach politische Meinungsmache in einer Kirche nichts verloren.
Das ja, wobei eben gesellschaftsrelevante Themen meiner Meinung nach schon wichtig sind, dass die ja thematisiert werden, weil eben die Kirche da trotzdem noch auch Meinungsmache machen kann und die Leute beeinflussen. Und ich glaube schon
wichtig. Im Positiven wie Negativen.
Aber trotzdem, ja, nein, wir können das ja,
ja können wir müssen
das ja auch nicht ausdiskutieren.
Vielleicht lachen wir mal den Bischof ein.
Genau, genau.
Du siehst dein Glas nicht lau, Marc.
Ja, deins auch.
Besser, ja. Na, hol mal Nummer 2, weil ich das halt extra so auswählen lassen von meinen lieben Kollegen am Gastro-Drink, dass wir da eine schöne Sequenz noch haben. Ne? Also okay. Wir arbeiten jetzt praktisch weiter vor. Ich hole das einmal schnell, das fährt es mir nicht mehr her.
Ja, also dann mache ich weiter, indem ich mal sage, wir sind wirklich nicht von Gastro-Drink gesponsert. Weil das wird langsam ein bisschen viel. Und dann während der David uns das nächste Bier holt, werde ich einfach mit dem nächsten Segment weitermachen, das wir haben. Und zwar werden wir einfach auch über Veranstaltungen reden, die vielleicht interessant sind und was auch mit unserer Tätigkeit zu tun hat. Und ich werde jetzt einfach mal starten und zwar mit einem...
Moment.
Ja.
Jetzt.
Okay, wunderbar. Jetzt geht es gleich leichter. Und zwar hat die Vereinigten Bühnen Bozen haben ein neues Projekt gestartet, und zwar ein Dokumentationstheater, das David dich sicher auch interessieren wird. Das heißt, Wir heute, morgen Europa, Minderheiten und Autonomien im europäischen Kontext. Und also das ist ganz interessant, mein Chef war da als wissenschaftlicher Berater auch tätig unter anderem und wir haben so ein bisschen die Kontakte auch zu verschiedenen Minderheiten in Europa hergestellt und die Idee von dem Theater ist eben einfach, dass gewisse Laienschauspieler, also nicht mal Laienschauspieler, sondern Laien, also Personen wie du und ich, werden auf der Bühne stehen und werden ihre Geschichte erzählen und so soll eben die Vielfalt Europas rauskommen. Okay, cool. Und zwar eben mal abseits von den politischen Diskussionen, sondern einfach nur eben, wie fühlt man sich als Minderheit eben in den verschiedenen Kontexten? Die Realitäten sind ja total unterschiedlich. Also eben Südtirol oder Åland Island, die eine sehr gesicherte Autonomie haben. Dann eben die Segler.
Die und da ist schon die ganze Welt hochgefahren sozusagen.
Nein, also es werden, glaube ich, 9 oder 10, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, 9 oder 10 Minderheiten auf der Bühne sein. Genau, also die sind durch halb Europa gefahren und haben sich mit den Leuten getroffen, Interviews geführt und so weiter und so fort. Wir haben letzte Woche an der ein Making-of gehabt und eine Making-of-Veranstaltung, wo sie das erklärt haben. Und eben diese Laien werden wirklich auf die Bühne kommen und ihre Geschichte erzählen. Also ich bin auch gespannt, weil eben das sind ausgebildete Schauspieler und plötzlich vor seinem Publikum zu reden, für viele wahrscheinlich zum ersten Mal. Ja, eben bei den Vereinigten Bühnen Bozen im Stadttheater von 21, also die Premiere ist am 21. Februar und bis 25. Februar.
Ah, leistet kurz.
Ja, es ist leistet kurz. Und es ist total toll, weil durch den Abend führen werden auch auf der Bühne unter anderem Markus Varasin, der im Kabinett von Präsidenten des Europäischen Parlaments Antonio Tajani sitzt. Und Johann Hegmann, der auch sehr lange in der Europäischen Kommission und im Europäischen Parlament als Beamter tätig war, der selbst eben Minderheiten sehr, sehr gut kennt und über 10 Sprachen spricht. Mhm. Und die werden sozusagen durch den Abend auch führen. Und wir als EUREC machen mit ihnen auch im Rahmen von diesem Theater eine Journalistenfortbildung, wo eben die Journalisten einfach ein bisschen ins Thema und in den europäischen Minderheitenrechtsschutzstandards eingeführt werden sollen. Also, ich hoffe, du gehst.
Ja, du, wenn es sich ausgeht, komme ich gern, ja.
Also, ich habe mir schon Premiere-Karten besorgt.
Und, du hast schon an der Quelle, logisch.
Ja, ist ganz fein. Nein. Also, aber nein, es ist wirklich, ich glaube, wirklich eine interessante Geschichte, auch wenn man nicht so wie direkt mit Minderheiten und Autonomien zu tun hat. Natürlich für mich besonders interessant, aber ich glaube wirklich für jeden anderen. Auf alle Fälle wirklich ein interessantes Projekt. Und ich muss sagen, es ist sozusagen eine Trilogie, weil der Regisseur hat ja bereits auch die Stücke Bombenjahre und die Option in den letzten Jahren gemacht. Und sozusagen jetzt im dritten Teil, sage ich jetzt mal, auch wenn es vielleicht nicht als dritter Teil gehandelt, macht man auf und geht von Südtirol sozusagen in die Welt.
Coole Sache.
Und die ersten zwei Stücke waren recht sehenswert. Deswegen, ich bin sehr gespannt, aber ich glaube, es ist wirklich ein spannendes Projekt, auch für die Leute von den Vereinigten Bühnen, weil eben mit Laien zu arbeiten hat natürlich seine Risiken, sage ich jetzt einmal.
Das ist also das, was jetzt gleich mal im Februar unstört. Und bevor ich es vergiss, das zweite Bier, was wir aufgemacht haben, ist auch von der gleichen Brauerei, Birrificio Retia wieder, nennt sich Jetlag und ist ein American IPA, Indian Pale Ale. Nicht so meins, aber auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Also, wie ist das wieder? Übrigens, genau, das ist auch noch, darf ich noch ganz kurz erwähnen, jetzt, wenn wir wieder vom Bier reden. Oder weil ich bin ja auch vorgestern bin ich auch darauf angesprochen worden. Es gibt eine App für das Android, sicher für iOS, glaube ich, auch. Der nennt sich Untappd. Und da kann man ein Bierportal, da kann man seine Biere eintragen und bewerten, wie gut die geschmeckt haben. Man kann anschauen, wo in der Umgebung das und das Biersorte verkauft werden und so. Ist ziemlich cool. Also wer das mal anschauen will, ich bin jetzt einmal auf Untappd und kann das dort, kann sich das auch eintragen. Ich werde jetzt mal Biersorten jetzt mal noch bewerten nach dieser Sendung.
Okay, mach du das. Ich konzentriere mich lieber aufs Trinken.
Noch eine Sache, und zum sind wir eigentlich schon fast am Ende der ersten Folge. Wir haben uns gedacht, noch ein Segment einzuführen, was eigentlich eben es ist, man denkt sich so nicht, Podcast über Wissenschaft und sagen wir Naturwissenschaft und Politikwissenschaft, wo sind da die Berührungspunkte?
Rechtswissenschaft.
Das ist natürlich andererseits das Spannende, nicht? Weil wo sind da die Berührungspunkte? Deswegen machen wir das ja. Aber es gibt etwas, was eigentlich für alle Arten von Wissenschaften passt, nämlich das hat mit der wissenschaftlichen Methode zu tun. Es gibt in der Wissenschaft diese sogenannten logischen, nennen wir sie mal Trugschlüsse oder Logical Fallacies, heißen sie, auf denen man eigentlich aufpassen kann, die angewendet werden von einem Diskussionspartner, um ein Argument zu entkräftigen, aber in Wirklichkeit das Argument gar nicht entkräftigen eben. Das kann man sich mal bewusst machen. Und gibt es ganz, ganz viele, ne? Unmöglich viele, und ich werde jetzt versuchen, ganz kurz einmal vorzustellen, auf dem man dann vielleicht das nächste Mal, sei es in den Nachrichten, sei es bei der nächsten Studie, die man zur Schokolade lest oder was auch immer, dann umwenden kann. Ne?
Genau, also ich finde das auch ganz ein wichtiges Segment, und eben, David, start du bitte los, weil das machen wir eben ganz kurz.
Ja, genau, also der logische Trugschluss der Woche ist Tu quoque, Latein, für die alten Lateiner unter uns, dass du auch Argument. Auf das muss man Acht geben, wenn in der zum Beispiel, wenn man die Alternativmedizin, sage jetzt einmal, kritisiert, wenn eine Partei eine andere Partei kritisiert, oder wenn ein Interviewpartner eine Frage stellt, einen politischen Vertreter zum Beispiel, dann wird oft eine sehr kritische Frage gestellt, nicht? Und die Antwort ist dann, ja, aber die anderen sind ja auch schlimm. Die anderen, die haben Zell und Zell. Die anderen, die haben das und das. Also das, ich weiß, das ist mein Problem, aber die anderen, schau's auf die anderen, nicht? Und das kann man sich mal bewusst machen, nicht? Ich habe das zusammen in der Alternativmedizin eben, kommt das oft vor, nicht? Dass die Alternativmediziner dann, wenn sie auf ihre Probleme umgesprochen werden, dann sagen, ja, aber in der Schulmedizin ist es auch so, nicht? Oder anders. Und also, als ob das sozusagen, Das macht auch eine Theorie nicht besser wie die andere, weil du auch schlecht bist. Nicht? Das, gerade von den Kreationisten zum Beispiel, wird das umgewendet. Die weisen dann hin auf die Lücken in der Fossilienaufzeichnung, nicht? Aber schließen daraus, weil es dort Lücken gibt bei der Evolutionstheorie, dass ihre kreationistische Idee die bessere ist. Automatisch. Ohne dass sie überhaupt ein Argument zu haben für ihre kreationistische Idee. Das heißt, nächstes Mal einfach darauf aufpassen, du auch, es auch, das ist eines von den logischen Trugschlüssen, die ein Argument nicht entkräftigen. Also das heißt, als Journalist oder wer auch immer als Diskussionspartner, sollte man dann wieder hinterfragen, nicht? Und aufmerksam
sein. Jetzt haben wir wieder was gelernt, David. Wobei, ich glaube, die haben wir vor allem einen guten Rhetoriktrainer, der sich da gut gebrieft hat.
Again, what learned, würde
ich sagen. Ja, eben. So, nachher würde ich sagen, unser erster Podcast ist Geschichte. Ich darf nochmal darauf hinweisen, dass wir uns natürlich über Feedback, über Anregungen zu Themen sehr freuen würden, wenn wir die kriegen. Und zwar.
Und bei nett ist es gleich.
Ja, natürlich ist gleich. Aber nein, grundsätzlich freuen wir uns natürlich sehr. Wir sind auf Twitter. Der Kanal von dem Podcast ist @ischgleich. Also ihr findet uns darunter. Plus sind der David und ich auch auf Twitter.
Ich bin,
genau, aber ja. Sag du mal, David, du hast, wie auf
ja, Twitter. Ja, ich sehe es ja nicht, mehr Antisophista, der Gegengelehrte.
Genau, und ich ganz unkreativ, Marc Rögler. Und David, das war mir eine Ehre.
Hat Spaß gemacht.
Hat Spaß gemacht. Schauen, ob noch ein weiterer Podcast folgen wird. Ich denke schon, weil so viel Spaß es gemacht hat, müssen wir fast noch einen machen.
Und vor allem das Bier war gut.
Ja, danke fürs Bier nochmal. Irgendwann werde ich mich revanchieren. Irgendwann, weil jetzt war ich nachher, glaube ich, eh schon wieder
runter. Der letzte Woche.
Eben, genau. Und ja, wir wünschen allen einen schönen Abend und freuen uns, wenn es
gefällt. Oder Vormittag könnte ja sein.
Vormittag, ja, genau. Eben, wer weiß. Also, wenn es auch gehocht wird.
Genau.
Einen schönen Tag, schönen Abend und lass den Kuh gehen und schon schau gleich. Vielen Dank.
Ist gleich.